Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Ich bin heute digital verbunden wieder mit Knut Nippe und unserem Gast Michael Herbst. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Danke. Tag zusammen.
Wir nehmen uns immer nur so kleine Themen hier vor. Ja. Eben sagten wir so scherzhaft, off the record, jetzt wollen wir mal die Kirche retten. Das wäre ein bisschen überhöht. Aber wir wollen mal drüber nachdenken, wie kann eigentlich die Kirche von morgen aussehen? Und eine Überschrift, die dafür passen könnte, wäre Ehrenamtskirche. Was ist das? Und warum braucht es das? Und wie kann das aussehen? Darüber denken wir nach. Und das geht jetzt in dieser Folge vor allem um die Grundlage, auch um die theologische, auch geistliche Grundlage des Themas. Und wir wollen dann in zwei Wochen, in einem zweiten Teil, nochmal darüber sprechen, und wie geht das praktisch? Von daher werden wir heute nicht alles beantworten, aber bevor wir in die Sache reingehen, wir haben ja einen Gast, und der nicht jeder wird wissen, wer Michael Herbst ist, weil nicht jeder seit 20 Jahren zu Willow Creek-Kongressen fährt und die Vorträge, die sehr gewinnbringenden Vorträge von Michael Herbst hört. Herr Herbst, Sie sind ja nicht nur Professor, sondern auch Pfarrer. Wie wir im Norden nicht sagen, aber wie man in Westfalen sagt. Was bedeutet das für Sie?
Oh, wir sagen in Westfalen auch Pastor.
Ja?
Ja, natürlich. Westfalen ist ja doch eher noch nördlich des Weißwurst-Äquators.
Ah, okay.
Und in der Tat bin ich Pastor und hätte mir nie vorstellen können, etwas anderes zu sein nach meinem Studium. Das kam dann ein bisschen anders, aber das war eben eine besondere Geschichte. Und ich bin es sehr gerne. Und wir haben jetzt 2026 und ich bin vor genau 40 Jahren, bin vor genau 40 Jahren ordiniert worden. Und es bedeutet mir etwas, dass ich das bin. Nicht, weil ich glaube, damit einen höheren Weihezustand erreicht zu haben und was anderes zu sein als meine anderen Schwestern und Brüder im Glauben, sondern weil ich diesen Auftrag als eine ungeheure Ehre und Herausforderung und ein ungeheures Privileg empfinde. Ich darf das Evangelium öffentlich verkünden und soll das auch tun, egal ob ich jetzt im Pfarramt bin oder Professor wurde oder jetzt im Ruhestand bin. Ich darf die frohe Botschaft weitersagen und das öffentlich. Und das tue ich bis heute wahnsinnig gerne. Ich musste ja vieles auch aufhören nach meiner Versetzung in den Ruhestand. Aber solange ich meinen Verstand einigermaßen beisammen habe, könnte ich mir nicht vorstellen, nicht mehr zu predigen.
Also der Pastor ist der predigt.
Der Pastor ist der Diener des Wortes, sagt man, der Verbi Divini Ministri, Minister, der Diener des Wortes Gottes. Und ich glaube schon, dass das Kerngeschäft ist, in dieser Berufung das Evangelium zu predigen, in der Breite der Möglichkeiten, wie das geschieht. Also das kann eben auch im seelsorglichen Gespräch sein. Es kann in der Bibelstunde, im Hauskreis, in der Mitarbeiterweiterbildung sein. Aber ich denke, der Kern ist nicht, sonst hätte ich Bauingenieur studieren können, hat mir mal eine Pastorin in der Nordkirche gesagt, dass ich Bescheid weiß, wie man einen Kirchturm saniert, sondern der Kern ist, dass ich weiß, wie man das Wort Gottes auslegt.
Da kommen wir zur Frusterfahrung, wenn ich mal gucke, wie viel Zeit meines bezahlten Dienstes ich dafür verwende oder für die Vorbereitung und wie viel ich mich mit anderen Sachen beschäftigen muss, darf, soll. Gibt es ja schon eine Spannung und durch den Pfarrermangel wird es ja so, dass tatsächlich die anderen Aufgaben eher noch mehr werden.
Ja, jetzt hat der Julian Brandt dem Gerassi den Ball steil in den Strafraum gespielt und der kann sofort abschließen, weil natürlich ist das genau auch einer der Punkte. Es ist nicht das Kernanliegen einer Ehrenamtskirche, aber eine Nebenwirkung der Ehrenamtskirche ist auch, dass der Berufsstand derer, die zur Verkündigung berufen sind, von vielem befreit und entlastet wird. Also mal unabhängig davon, wie viele von diesen Jungs und Mädels wir in Zukunft noch haben werden, die den Pfarrberuf erwählen, ist schon auch, denke ich, eine Not darin gegeben, dass viele, die mal angefangen haben, weil sie Theologen sein wollten, am Ende als Bauingenieure landen. Und da müssen wir dran. Das muss aufhören, weil da wird ein Charisma verschwendet, das wir eigentlich haben. Und wir werden berufsfremd eingesetzt. Und ich bin nicht so doof und so naiv, jetzt zu behaupten, das sei einfach und man könnte das mal eben mit einem Handstreich in den Kirchengemeinden ändern. Aber es muss unser Zielfoto bleiben, dass die, die gelernt haben, das Wort auszulegen und dadurch Gemeinde zu leiten, auch dazu befreit werden, das vorwiegend zu tun.
Ich würde doch noch einmal kurz rauszoomen, weil vielleicht manche, die uns zuhören, nicht ganz wissen, warum überhaupt diese Notwendigkeit besteht, über sowas wie Ehrenamtskirche nachzudenken. Also ich bin noch so aufgewachsen, dass es so ein typisches Bild von Gemeinde gab. Gemeinde besteht aus einem Kirchturm, die hat einen hauptamtlichen Pfarrer oder eine Pfarrerin, gibt es auch Abweichungen, aber im Wesentlichen ist das der Normalfall und die treffen sich sonntags, hält die Gottesdienste. Und dieses Normalbild von Gemeinde, was glaube ich über Generationen sehr präsent war, das erschüttert sich ja gerade. Und das erleben, glaube ich, auch viele, die uns zuhören, dass das nicht mehr so ist, wie das vielleicht mal vor 30 Jahren noch so war. Und deswegen ist ja, das ist ja zumindest der Anlass dafür, darüber nachzudenken, es braucht eine andere Gestalt von Gemeinde. Vielleicht können wir einmal über die Krisenphänomene unserer Zeit kurz sprechen, ohne dass wir uns darin verlieren.
Ja, das tatsächlich haben Sie gerade das Krisenphänomen Nummer 1 so am Anfang skizziert, weil das, was am schwierigsten für uns sein wird, ist diese Mentalität zu überwinden, was wir uns unter einer anständigen Gemeinde vorstellen. Nämlich Pfarrhaus, Kirchturm, Sonntagsgottesdienst, Talar. Betreute Gemeinde.
Betreute Gemeinde.
Und das bricht. Betreute Gemeinde, das bricht ja, die in der Nordkirchenverfassung steht im Artikel 12, die flächendeckende Versorgung der Gemeinden wird garantiert.
Ja.
Das ist ein sehr tapferer Satz. Wir sollen ja jetzt über die Krisen kurz und bündig sprechen, weil das ist schlicht und ergreifend eine Illusion. Und abgesehen davon markiert es die Gemeinde als eine Art betreutes Wohnen für Getaufte. Und das ist theologisch falsch. Mhm. Aber erst die Krisen. Die Abbrüche, durch die wir gerade durchgehen und die an Geschwindigkeit zunehmen, führen uns im Augenblick hart an einen Kipppunkt, wenn wir den nicht schon längst überschritten haben. Mhm. Unser Kipppunkt bedeutet, dass das vertraute System von Kirche sich vor unseren Augen auflöst. Und zwar nicht irgendwie in 50 Jahren, sondern vermutlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Ja, wir haben einen Abbruch der Kirchenmitgliedschaft. Mhm. Wir haben in der Folge einen Abbruch in den Finanzen. Wir haben aber auch so eine kleine Nebenspur, aber von großer Wirkung, einen Abbruch im Nachwuchs für den Pfarrberuf. Das sind drei der Abbrüche, die wir gerade haben. Ich könnte aber auch noch nennen, wir haben einen Abbruch an Vertrauen und Interesse in der Bevölkerung. Mhm. Und wir kriegen einen Abbruch von der politischen Seite, wenn bestimmte politische Kräfte sich durchsetzen. Mhm. Das ist ganz klar. Wir haben also disruptive Prozesse, also Bruchprozesse, die das Bild von Kirche zerstören, an das wir seit Jahrhunderten gewohnt waren. Und wir stehen in einer wirklichen, ist ein bisschen verbraucht das Wort, trotz Olaf Scholz, Zeitenwende, was das kirchliche Leben angeht. Und das ist, da kann man auch nicht sagen, Kopf in den Sand, einfach weitermachen, sondern das sind sehr reale Dinge, die uns unter Zwang setzen.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie ja sagen, das ist ja nur Anlass dafür, jetzt über eine andere Form von Kirche nachzudenken und nicht im eigentlichen Sinne Ursache. Also ich spitze es mal zu, okay, schade, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher mit dem betreuten Wohnen für Getaufte. Das war eigentlich ja ganz schön so, sondern eigentlich sagen Sie ja, das war schon eigentlich immer nicht die Zielvorstellung.
Richtig. Man wäre natürlich jetzt irgendwie auch naiv und vor allen Dingen undankbar, wenn man übersehen würde, dass in diesem System auch viel Segen gesteckt hat. Also das will ich gar nicht bestreiten. Mhm. Wenn sich eine Gemeinde in einer Dorfkirche sammelt und weiß, unser Pfarrer führt uns auch durch schwierige Zeiten, indem er uns das Evangelium sagt, das ist ja nicht irgendwie böse.
Nee.
Nur es hat eben seinen Preis, es hat seine Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkung ist eine weitgehend entmündigte Gemeinde, die teilweise Dinge des Glaubens so stark an die Hauptamtlichen delegiert hat, dass sie ihre eigene Begabung nicht mehr realisiert hat. Also wir reduzieren Pfingsten, dann der Heilige Geist fiel auf die Ordinierten, auf die Menschen mit dem Talar. Mhm. Und nicht der Heilige Geist kommt auf alle und sie sprachen alle in fremden Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. So ist ja die Geschichte in der Apostelgeschichte. Und predigten den umstehenden Menschen aus aller Herren Länder und komisch, die haben es alle verstanden. Also dieses Bild von einer allseits begabten Gemeinde, das haben wir tatsächlich verloren. Und für mich wäre theologisch der erste Anhalt nicht irgendeine Idee von Ehrenamt versus Hauptamt, sondern ein Ernstnehmen von Pfingsten. Ein Ernstnehmen dieses Geschehens, dass der Heilige Geist sich auf alle gelegt hat und alle begabt hat, in unterschiedlicher Weise, nicht einfach gleich. Und diesen Reichtum der Charismen gilt es neu zu entdecken und freizusetzen.
Also es müssen nicht alle predigen.
Und ein Bild von Kirche einzuüben, das daran Kirche erkennt. Also wenn wir sagen, Kirche erkennt man heute an Pfarrhaus, Kirchturm, Gemeindehaus, Talar, glaube ich, ja, viele Leute von Kirche so beschreiben. Und es sind alles Dinge, die ich mag, alles Dinge, die Chancen haben und gegen die ich gar nichts habe. Nur der Witz ist, wenn ich mir in der Bibel angucke, wie die Kirche aussah, es gab Kirche ohne Pfarrhaus, ohne Kirchturm, ohne Gemeindehaus und Talar und die Leute waren einmütig und fröhlich und sind gewachsen. Also das können hilfreiche Dinge sein, aber das sind offensichtlich nicht die wesentlichen Dinge. Und wenn das zu unseren wesentlichen Dingen gekommen ist, müssen wir eigentlich wieder fragen, was sind denn eigentlich die wesentlichen Dinge?
Ja, es gab das und es gibt das. Wenn man in die weltweite Ökumene guckt, sind wir nicht der Regelfall. Aber der Satz eben noch, es müssen nicht alle predigen. Der Luther hat mal gesagt, das allgemeine Priestertum ist nicht das allgemeine Pfarrertum. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass nicht einfach jetzt sozusagen jeder sich auf die Kanzel stellen soll. Das ist nicht gemeint. Aber dass die Gemeinde aus dem Reichtum der Gaben heraus existiert und als solche auch in einer Stadt oder einem Dorf bekannt ist. Wir bei uns in Bamberg-Gaustadt sagen immer über uns selbst, wir sind die Leute, die hinter Jesus herlaufen. Und das ist unser Selbstbild. Und das möchten wir gern, dass die Leute in Gaustadt, die da leben, wissen, oh, okay, dass die da in der Matthäuskirche, das sind die, die hinter Jesus herlaufen. Und es sind nicht die, die vom Pfarrer betreut werden oder in dem Fall von der Pfarrerin betreut werden, sondern die, die hinter Jesus herlaufen.
Und wir sind ja jetzt, wenn wir an diesem Kipppunkt sind oder an dieser Scheide, haben wir jetzt ja die Chance, Dinge noch zu reflektieren, Dinge noch zu sortieren und zu steuern. Ich finde ja den Blick manchmal auch in die Geschichte der Kirche so spannend, weil die mir Sachen vor Augen führt. Manchmal auch Blicke in skurrilere Kontexte. Wenn ich in Russland deutsche evangelisch-lutherische Brüdergemeinden gucke, die es zum teilweise auch gibt, auch im Bereich unserer Landeskirchen, und die so eine ganz interessante Geschichte hatten, also die Auswanderer nach Russland, deutsch geprägt, unter den Kommunisten wurden die Pfarrer alle ihn weggenommen. Und dann haben sie überlegt, wie sie neu das Gemeindeleben gestalten, ohne Hauptamtliche. Da gibt es Parallelen zu dem, was wir. Das kann man nicht gleichsetzen, aber es gibt Parallelen. Und das Interessante finde ich, dass die weiterhin ihre hohe Amtstheologie behalten haben. Also diese Brüdergemeinden feiern selten Abendmahl, weil es dafür bräuchte es dann ja eigentlich das Amt, das es aber nicht mehr gibt. In der Realität führt das dazu, dass kaum Abendmahl gefeiert wird. Also die Hochschätzung des Sakraments führt zu einer praktischen Geringschätzung. Ich habe das Knut letztens erzählt. Wir haben so bei uns so Sinti-Gemeinden, die landeskirchlich von der landeskirchlichen Gemeinschaft her. Und ich darf da ab und zu mal zum Predigen kommen. Ich freue mich wahnsinnig. Und die Liturgie, die haben, die kleine übersichtliche, setzt immer voraus, dass am Ende ein Segenslied gesungen wird. Und ich ahne genau, woher die Tradition des Segensliedes kommt, weil das in den 50ern war es so, nur wenn ein Pfarrer da ist, darf der auch den Segen sprechen. Die Gemeinde darf sich nicht den Segen zusprechen. Die Ironie ist ja nur, selbst wenn ich als ordinierter Pastor komme, gibt es keinen Segen, sondern es gibt das, also die Tradition wird einfach fortgesetzt, die verselbstständigt sich auch. Und ich habe ja so ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt in so eine Ehrenamtskirche unreflektiert zusteuern, dass wir dann auch sich Dinge eventuell verselbstständigen können, wo wir dann vielleicht irgendwann sagen werden, das ist vielleicht auch nicht das Heilsame. Also gerade von der hohen Amtstheologie kann es dann dazu kommen, dass bestimmte Dinge uns vielleicht doch wegbrechen. Das ist so mein etwas skurriler Blick.
Also jetzt, wenn wir beim Abendmahl sind,
ja,
würde ich gerne eine DDR-Erfahrung an dieser Stelle aufrufen, weil sie auf ein theologisches Problem und auch eine Lösungsmöglichkeit hinweist. Mein Kollege Eberhard Winkler war lange praktischer Theologe in Halle und gleichzeitig Dorfpfarrer in der damals noch thüringischen Landeskirche. Und er schildert 1987, also noch vor dem Fall der Mauer, eine Situation, wo er sagt, wir haben in einem Dorf 40 Kilometer weg von Halle noch 10 Christen. Ja, das ist die DDR-Säkularisierung, erzwungen vom Staat, eine kleine christliche Minderheit. Das sind aber Menschen, die nehmen das sehr ernst, sind lebenserfahrene, ältere Menschen und die würden so gerne Abendmahl feiern. Dürfen sie nicht. Der Pfarrer aus Halle muss 40 Kilometer fahren, damit die Abendmahl feiern können. Und dann fragt er, ich meine, die Zahl 10 ist natürlich clever, man weiß das aus dem jüdischen Glauben, 10 Leute braucht es für ein Gebet. Er sagt also 10 Christen. Warum bevollmächtigen wir nicht diese 10 Christen, bringen ihnen das bei und bevollmächtigen sie, miteinander Abendmahl zu feiern? Oh, sagen dann die Ersten. Dazu braucht es doch Berufung, Ordination. Und dann sagt Eberhard Winkler, ja, dann lasst sie uns doch berufen, anständig berufen. Wer sagt eigentlich, dass das Rite Vocatus aus dem Augsburgischen Bekenntnis, das ordnungsgemäß berufen sein, gebunden ist an die A13 finanzierte Pfarrstelle mit lebenslanger Absicherung? Ja, sagt dann Eberhard Winkler, spinnt den Gedanken weiter und sagt, naja, okay, aber Berufung alleine ist es ja nicht. Man muss doch auch theologisch gebildet sein. Da wird der Eberhard Winkler, ein vornehmer älterer Herr, richtig böse und sagt, seid ihr noch ganz richtig? Meint ihr wirklich, dass Menschen, die ihr Leben lang auch unter DDR-Bedingungen ihren Glauben durchgetragen haben, nicht in der Lage wären, würdevoll die Einsetzungsworte zu sprechen, zu wissen, was sie da tun und miteinander das Mahl zu feiern? Und ich bin ganz vorsichtig, das Abendmahl jetzt irgendwie völlig frei zu geben und zu sagen, ihr Hauskreise feiert ruhig, alles gut. Aber dieser Stachel, der in Eberhard Winklers Frage steckt, den nehme ich schon mit. Und wenn wir über Ehrenamtskirche nachdenken und wissen, wir kriegen diese pastorale Versorgungsdichte einfach nicht mehr hin, wollen wir dann die Lösung, die Sie gerade beschrieben haben, ganz, ganz selten Abendmahl. Hier in Bayern würden manche sagen, hatten wir früher auch, 2-mal im Jahr, war gut.
Zur Beicht.
Ja, genau, zur Beicht. Oder sagen wir, wir brauchen hier eine Berufung von Menschen, damit die Dinge Rite Vocatus ordentlich berufen sind. Aber wir können nicht das weiter binden an das beamte Pfarrherrentum.
Da sind wir beide ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also der Punkt ist ja, wenn man sagt, es muss eine gewisse theologische Bildung da sein. Also selbst bei den studierten Theologen kommen ja sehr unterschiedliche Ergebnisse raus. Also ich habe ja Kollegen, die das Abendmahl einsetzen dürfen und wo ich sagen würde, na, deren theologische Bildung hat keine Frucht gebracht. Und die würden das umgekehrt über mich genauso sagen, ja. Aber trotzdem gibt es zwischen uns keine Diskussion darüber, dass der oder ich und so Abendmahl einsetzen. Also ich verstehe das schon, dass man das sagt, aber wie gesagt, auch bei den akademischen Theologen und das, wie gesagt, ich betone, dass das spiegelbildlich ist, runzel ich die Stirn bei anderen und die runzeln über mich.
Dann gehe ich da mal rein und erzähle mal so von meiner inneren Zerrissenheit, die ich habe. Also weil ich habe mir einen Vortrag von Ihnen angehört, Herr Herbst, den Sie, ich glaube, im Rahmen der Church Convention gehalten haben und der auch in Ihrem Podcast Praktisch Theologisch Kirche abgespielt wurde. Also den kann man auch nachhören im Podcast.
Und für den ich richtig Prügel gekriegt habe.
Mit Recht, nein.
Ich fand ihn gut.
Ich fand ihn auch gut. Und der hat mich an mancher Stelle erwischt, weil ich jemand sagen würde, ich verstehe mein Amt ganz stark von dem Punkt befähigen. Also eine Gemeinde stark zu machen, mündig zu machen. Da ist gar nicht der Dissens. Aber ich merke, ich habe da oft eine Grenze. Und bei dieser Grenze fühlte ich mich bei Ihrem Vortrag mehrfach erwischt, zu sagen, eine Beteiligung von Gemeinde heißt ja nicht nur, sie im Gottesdienst lesen zu lassen. Da dachte ich, ja, bei uns ist es viel. Also es machen viele Leute im Gottesdienst bei uns mit, oft 10, 15 Leute, trotzdem predigen, Abendmahl einsetzen, mach meistens ich. Das ist so der Teil, der dann doch bei mir bleibt. Da dachte ich, da würden Sie mir vielleicht als Berater vielleicht auch was zu sagen. Oder dass bei uns in der Gemeinde natürlich die Ehrenamtlichen den Bauausschuss leiten und den Finanzausschuss und im Personalausschuss den Vorsitz haben. Ich bin da sehr dankbar für, dass ich nicht der Bauingenieur sein muss, der da studiert haben muss. Und trotzdem habe ich den Eindruck, Sie wollen, Ihr Bild von Ehrenamtskirche ist noch was anderes. Das geht darin nicht auf, dass Gemeinde all die Dinge auch macht. Und ich merke, wenn ich auf die Zukunft meiner Gemeinde gucke, dass ich weiß, ich kenne die Zahlen bei uns hier in Hamburg. Ich weiß, vermutlich in 10 Jahren wird das nicht mehr reichen, eine Pfarrstelle, ich hier in dieser Gemeinde. Das heißt, diese, Die Christen, die hier leben, in welcher Organisation von auch immer sie sich wiederfinden werden, die werden ohne hauptamtlichen Pfarrer irgendwie auskommen müssen. Und ich will die auf diese Situation vorbereiten. Und gleichzeitig merke ich in mir so, ich bin da der Lutheraner, der in meinem Bekenntnis hat, predigen und Sakramente verwalten, das sollen Leute, das soll das eine Amt der Kirche und das sollen Leute, die dazu berufen sind. Ich bin sofort dabei, dass das nicht jemand sein muss, der Kirchenbeamter ist, der 6 Jahre Theologie studiert haben muss. Aber ich würde schon sagen, das sollen nicht alle tun, sondern das sollen berufene Menschen tun. Und an der Stelle knapp sich. Ich will nicht weiter monologisieren, aber
da bin ich weitestgehend mit dabei. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass unter den Bedingungen einer versorgten Gemeinde, jetzt doch mal, wo es das alles gibt, das so geordnet ist. Mhm. Und die Gemeinde sich ja auch freut, wenn sie weiß, unser Prediger, der hat sich Mühe gegeben, der ist dazu auch ausgebildet und wir haben ihn dazu berufen und das ist gut. Alles gut. Wir haben ja auch noch Predikantinnen und Lektoren, die tun das auch, aber eben auch mit Ausbildung und Berufung. Mhm. Und dass Menschen ihre Charismen auch darin haben, den Bauausschuss zu leiten, es wäre wieder eine Form von geistlicher Arroganz zu sagen, Bauausschuss leiten ist nichts Geistliches.
Genau.
Doch, ist es.
Ja.
Es ist auch was Geistliches, den Kirchencafé zu organisieren. Es ist was Geistliches, dafür zu sorgen, dass die Kirche geschmückt wird und, und. Also da muss man auch aufpassen, nicht umgekehrt vom Pferd zu fallen. Ich würde auch bei einer veränderten Situation nicht sagen, dann lass doch irgendwie jeden predigen, der gerade Lust dazu hat. Auch da, meine ich, muss es geordnet sein und muss geklärt sein, unter welchen Voraussetzungen wer öffentlich das Evangelium im Auftrag der Gemeinde und vor der Gemeinde weitersagen darf. Mhm. Aber dann komme ich und sage, was ist denn unsere Alternative für die Zukunft? Mhm. Und da werde ich jetzt wirklich stocknüchtern und gucke mir an, was so die Ideen sind. Und bin bei meinem Kollegen Gerhard Wegner, der sagt, wir erleben gerade eine neue Welle der Delegitimierung der Ortsgemeinde. Mhm. Indem die Verhältnisse so groß gezogen werden, dass es irgendwie noch eine teilweise, wiederum in Anführungsstrichen, Versorgung gibt. Aber es wird auch mehr oder weniger offen gesagt, die Zukunft ist nicht die Ortsgemeinde. Und damit zerbricht etwas, was für den Glauben wesentlich ist. Ja, und wenn wir das da etwas gegenhalten wollen, dann müssen wir fragen, wie lebt denn eine Ortsgemeinde, in der es dieses uns vertraute System nicht mehr geben wird? Und das ist der Ansatz von Ehrenamtsgemeinde. Die nimmt nicht zurück, dass wir im lutherischen Bekenntnis sagen, das braucht die Berufung. Aber es erkennt an, dass das Predigtamt, von dem das augsburgische Bekenntnis spricht, nicht einfach das historisch kontingente Pfarramt ist. Das ist nicht dasselbe. Sondern das Predigtamt ist die Berufung zur Verkündigung und Sakramentsverwaltung. Und das Pfarramt ist eine historische Form, dieses Predigtamt zu ordnen. Es ist nicht zwangsläufig die einzig denkbare Form. Das Bekenntnis sagt nur, bitte passt auf, dass das, was das Kostbarste ist, nicht einfach jemand an sich reißt, sondern dass es im Auftrag der Kirche passiert mit der entsprechenden Zurüstung.
Mir ist das, glaube ich, auch so wichtig, weil ich denke, dass es im Glauben Momente braucht, wo mir jemand auch gegenübertritt. Also, jetzt mache ich doch mal ein Votum für den Talar, nicht weil ich an sich den Talar gut finde, aber der Talar symbolisiert ja an der Stelle, ich sage was ich als Privatperson Malte Dethje nicht sagen würde. Ich spreche jemandem zu, dir sind deine Sünden vergeben. Und dazu berufen wir auch Leute, die das tun, die das Mandat haben. Und ich bin sofort dabei, dafür muss man nicht zwangsläufig Theologie studiert haben und alimentiert werden von der Kirche. Meine Gedanken gehen aber eher in die Richtung zu sagen, ja, wir brauchen diese Momente, aber dann lass uns doch bitte noch mal 20 Talare mehr anschaffen für unsere Gemeinde. Ist eher meine Lösung, als zu sagen, lass uns den Talar ganz abschaffen im Bild. Ich würde gerne, also ich finde das komisch, wenn wir Predikanten in unserer Kirche nicht ordinieren. Berufen sie, aber wir sagen, ihr seid nicht ordiniert. Das ist nochmal was anderes. Ich finde, wenn wir sagen, okay, also ich denke, es braucht das Amt der Kirche, aber da müssen wir alle, die es auch ehrenamtlich dieses Amt der Kirche ausführen, müssen wir eigentlich auch mit dieser sagen wir, sichtbaren Vollmacht ausstatten.
Absolut. Jetzt kann ich nur sagen, jetzt bin ich wieder aus Gottes Gnade Westfale,
ja.
Weil wir ordinieren. Wir ordinieren. Ich war auch neulich in der Mitteldeutschen Kirche bei einer Ordination dabei, weil ein ehemaliger Doktorand von mir ordiniert wurde. Und es war für mich, es hat mir das Herz geöffnet. Ich sah am Altar im Magdeburger Dom vielleicht 7, 8 junge Theologinnen und Theologen. Und ich sah 7, 8 ehrenamtliche, ausgebildete Prädikantinnen und Prädikanten. Und es war ein liturgischer Akt, in dem sie ordiniert wurden. Und damit nehmen wir im Grunde das Bekenntnis überhaupt erst ernst, indem wir nämlich sagen, wir kennen als evangelische Christen eine einzige Form der besonderen Berufung, und das ist die Ordination zur öffentlichen Wortverkündigung. Mhm. Und wir fangen nicht wieder an, Weihestufen zu unterscheiden, wo die einen sind es ein bisschen mehr und die anderen, ja, also der Thies Gundlach hat mal davon gesprochen, es möge ein Abstandsgebot eingehalten werden. Und ich kann nur sagen, das ist nicht evangelisch. Das ist
der Tod im Topf.
Das ist katholisch gedacht. Aber natürlich, ja, mit einer anständigen kirchlichen Beauftragung, in wahrscheinlich deutlich breiterer Weise, als wir es bis heute gewohnt sind, mit einer entsprechenden Zurüstung, dafür braucht es dann auch zukünftig die Profis weiter, und gerne mit einem äußeren Zeichen. Also ob es der Talar sein muss, es steht ja schon in der Bibel, dass die Heiligen in schwarze Gewänder gewandten und so weiter.
Ja, in weiße natürlich, das Fass machen wir jetzt auch nochmal auf, das freut sich.
Oder was wir gerade überlegen bei uns in der Gemeinde, wir überlegen für alle, die im Gottesdienst das Wort ergreifen, im Sinne von das Wort ergreifen, eine Stola tragen. Und wir entsprechende Stolen anschaffen für unsere Ehrenamtlichen. Mhm. Ja, und dann in einem solchen Gottesdienst auch ich als ordinierter Pfarrer unter Umständen nur noch mit der Stola stehe und nicht im Talar. Den trage ich sonst auch, aber es ist, ja.
Ich würde an der Stelle für die Albe statt für die Stola votieren, aber das Grundprinzip ist ja das Gleiche. Ja. Also ich ziehe es in die Breite. Knut, du warst eben, also wir sind ja ein Podcast, Podcast hört man, ja. Und ich sah sichtbar, was unsere Zuhörer nicht mitkriegen, ein ja. Unwohlsein bei dir. Magst du das artikulieren?
Also für mich läuft die Frontlinie noch woanders. Also natürlich gibt es ein Amt der öffentlichen Verkündigung, und da wird jemand beauftragt. Und trotzdem, wenn es um die Vergebung der Sünden geht und mir irgendjemand erzählt, dass er zu irgendeinem Gemeindeglied gegangen ist und dass dieses Gemeindeglied in der Vollmacht Jesu ihm die Sünden vergeben hat, da sage ich doch nicht, oh Moment mal, der hatte aber von uns nicht die Beauftragung. Ja, also weil wenn Jesus sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie erlassen, das ist eine Sache, die ist nicht an das Amt gebunden, sondern das Amt ist eher die Erinnerung, das ist unser Auftrag, das ist wichtig, das soll die Kirche machen. Und wenn die anderen das machen, also deswegen, ich bin für auch, dass Prädikanten ordiniert werden, aber wenn man auch immer wieder sagt, gewisse Sachen sind ans Amt gebunden, da sehe ich nicht die Lösung des Problems. Für mich gibt es zwei Problemlinien. Die eine ist, dass ich oft erlebe, dass der Pastor, und das kann meinetwegen auch der anderweitig ordinierte Prädikant sein, das ist das Gesicht der Kirche. Mhm. Wo diese Person ist, da ist die Kirche. Das muss nicht mal ein Talar sein. Und deswegen zählt beim Geburtstagsbesuch nur, wenn der Pastor kommt, der dafür bezahlt wird, und nicht die Ehrenamtlichen, die das freiwillig aus Liebe machen, die sind weniger wert. Das ist ein Problem. Oder wenn mir Leute nach einer Demo, oder wir haben auch so Gedenkveranstaltungen, und wenn mir dann Gemeindeglieder, sogar also Leute, die bei der Kirche arbeiten und ich war nicht da, sagen, und wir werden dann immer gefragt, wo ist die Kirche, weil kein Pastor da war. Und ich denke, na, ihr seid doch die Kirche. Die Kirche war doch da. Aber das zählt nicht. Es zählt nur, wo der, den man aus dem Fernsehen kennt. Und im Gemeindebrief, das ist das Gesicht der Kirche. Und das ist der Tod im Topf, weil wir sozusagen immer weniger werden. Also dann wird die Kirche immer weniger da. Und das ist ein Problem, weil ich sehe das anders. Und trotzdem werden ja diese ganzen Erwartungen an mich herangetragen. Und es ist dann auch so, dass ich auch dann aus Schwäche dem nachgebe oder aus Eitelkeit. Also ich habe erzählt, in meiner Gemeinde sind viele, die auch predigen können. Und nun habe ich mehrere Angebote jetzt im nächsten Gemeindebrief, wo ich 6 Wochen in Folge, ich bin 3 Wochen nicht da, aber für die anderen habe ich Angebote von Leuten, die gern predigen würden. Da stehe ich jetzt 6 Wochen hintereinander nicht im Gemeindebrief. Und gleich habe ich Angst, was werden die Leute denken, ist er faul, macht es nicht und so weiter. Ja, also das ist die, es gibt diese falsche Erwartung, die ich ganz klar als falsch erkenne und durchschaue. Und aber auch diese meine Eitelkeit, meine Konfliktunfähigkeit, dass ich da auch nicht immer mich abreiben will. Das ist die eine Trennlinie. Und die andere ist, dass ich auch gewisse Dinge nicht aus der Hand geben will, inhaltlich. Also ja, es gibt natürlich, es gibt, wenn jemand sagt, ich mache die Predigt oder ich mache den Gottesdienst oder ich mache den Konferunterricht, dass ich dann denke, ja, aber du machst ihn nicht so, wie ich es wichtig finde. Mir sind andere Dinge wichtig. Also es geht ja mir nicht nur darum, dass Sachen gemacht werden, sondern dass sie auch in einer, dass sie auch mit Inhalten gemacht werden, die. Und dann habe ich das Gefühl, das ist mir anvertraut als Pastor. Also das ist oft ein Konflikt gewesen, dass Konferunterricht für mich die Verantwortung des Pastors ist. So, da habe ich schon auch mit einem Diakon in einer anderen Gemeinde einen Konflikt gehabt, weil ich sagte, es ist nun mal so und ich fand es auch richtig so, aber wo es sozusagen auch um das inhaltlich geht. Aber das sind für mich die Linien. Wenn nur der Pastor und auch wenn nur die Predikanten die Gesichter der Kirche sind, man die Kirche nur am Amt erkennt, dann haben wir verloren.
Und das ist gerade der schmerzhafteste Übergang. Weil die Empirie sagt uns brutal, was kennen denn die Leute von Kirche? Mhm. Und die Antwort ist den Pastor. Und zwar selbst die Konfessionslosen kennen den Pastor im Ort.
Ja.
Und hatten auch schon mal ein Gespräch mit ihm oder ihn mal gesehen oder sowas. Und das ist ja auch ein kultureller Schatz. Und der wird uns gerade aus der Hand genommen und es tut weh. Aber da müssen wir durch. Weil die Alternative heißt, wir geben auf. Wir sagen, okay, wenn wir das jetzt nicht mehr haben, haben wir gar nichts mehr. Ich würde gerne noch mal ein bisschen rückwärts jetzt auch sagen, bei dem Nennen der Namen des Predigers, der Predigerin im Gemeindebrief, wäre ich für die brutale Variante, das nicht mehr hinzuschreiben. Mhm. Ja, weil ich möchte nicht, dass das ein Menü wird, weil es ist auch kein Verständnis von Gottesdienst. Ich gehe hin, wenn mir das Menü passt, sondern ich gehe hin, weil ich zur Gemeinde gehöre. Und am Sonntag lobe ich mit den anderen Gott und höre auf Gottes Wort. Mhm. Ich würde es nicht mehr reinschreiben. Und dann noch mal einen Schritt rückwärts gegangen. Es gibt auch überzogene Zuweisungen von Diensten an das Amt. Und dazu gehören für mich zwei. Eins haben sie genannt, nämlich die Vergebung, den Zuspruch der Vergebung. Das andere wäre für mich der Segen. Wer sagt eigentlich, dass Vergebung, das Beichte und das Segen an die Ordination gebunden sind? Der Luther schwankt bei der Beichte, da sagt er mal so und mal so. Ich finde aber auch, sie gehört in die Hand, das ist klar im Neuen Testament, des gegenseitigen Vergebendürfens. Und der Segen ist aus der ganzen biblischen Tradition Aufgabe der Eltern zum Beispiel. Kinder zu segnen. Wir haben unsere Kinder auf dem Schulweg morgens immer mit Segen aus dem Haus geschickt und nicht, weil ich ordinierter Pfarrer bin. Ja, und da finde ich, da ist was hineingekommen. Wir hatten in Grafschaft mal eine heftige Debatte, ob die Theologiestudierenden in den Probegottesdiensten im Seminar am Ende den Segen sprechen dürfen. Und dann schlug also jemand vor, na, sie sollen wenigstens sagen, der Herr segne uns, damit es nicht so, oh, bitte nicht so direkt zugesprochen. Und ich frage, warum? Ja, das ist doch nicht gemeint mit dieser Idee der öffentlichen Verkündigung, die an eine Berufung gebunden sein soll.
Ja.
Sondern da nimmt man dem allgemeinen Priestertum einen Teil seiner Vorrechte.
Ich finde, wir könnten das jetzt noch so viel vertiefen und das wäre auch dran. Mit Blick auf die Uhr möchte ich doch noch eine Sache, weil ich die so wichtig finde, am Ende einmal ansprechen. Wenn wir so auf die kirchliche Großwetterlage gucken, sehen wir das Eilen von Großstruktur zu Großstruktur. Und Ehrenamtskirche ist noch mal ein Bild, was vielleicht nicht exakter Widerspruch ist, aber noch mal einen anderen Akzent setzt. Und ich finde das so wichtig, dass wir noch einmal darüber sprechen, ja, vielleicht einmal zu gucken, wieso ist dieser Zug so in diese Großstruktur und warum braucht es Ehrenamtskirche?
Ja, wir laufen im Augenblick von Landeskirche zu Landeskirche alle in dieselbe Richtung und mit erhöhtem Tempo. Und ich würde sagen, in mancher Hinsicht in die komplett falsche Richtung. Mhm. Und das muss man ein bisschen differenziert jetzt angucken. Mhm. Wir haben auch hier in Bayern jetzt einen Gemeindeprozess. Wir haben den Gebäudeprozess hinter uns. Jetzt kommt nochmal ein Personalstellenprozess und ein Gemeindeprozess. Und in dem Gemeindeprozess werden verpflichtend Gemeinden zu Regionalgemeinden zusammengetan. Von ungefähr 8.500 bis 10.000 Gemeindegliedern, mhm, wo dann eine entsprechende berufliche Zuordnung passiert von Hauptamtlichen. Okay, das kann man noch machen. Es geht an einzelnen Stellen deutlich darüber hinaus. Also die Gemeinden in Düsseldorf, das sind 17 Gemeinden, vereinen sich zu einer. Stadt von 700.000 Einwohnern. In Dortmund ähnlich. In Zürich ist es schon passiert. Und ganze Flächenlandeskirchen haben ähnliche Überlegungen. Mhm. Und jetzt sag ich mal, ein gewisser Ausreißer ist Sachsen. Weil in Sachsen sagt man auch, wir müssen die Kirchenbezirke reduzieren und wir müssen die Gemeinden auch zu Regionalgemeinden zusammenfügen. Mhm. Und dann sagt man mit der gleichen Entschiedenheit und unter dem Dach einer künftigen Regionalgemeinde mögen sich Ortsgemeinden gut weiterentwickeln. Teilweise hauptamtlich, teilweise ehrenamtlich. Mhm. Und der Punkt ist ja, dass es für den Glauben in der Minderheitenlage, auf die wir zukommen, absolut notwendig ist, dass es Menschen in meiner Nähe gibt, die diesen Glauben mit mir teilen.
Ja, ja.
Das sagen uns alle, auch Soziologen sagen, also der Peter Berger hat mal diesen schöne Bonmot gebracht, Zahnschmerzen plausibilisieren sich von selber, der Glaube nicht. Der braucht diese Abstützung durch für mich relevante Mitmenschen. Das heißt, die Ortsgemeinde ist kein Luxus, ist kein nice to have, das wir uns eben in Zukunft nicht mehr leisten können, sondern die Ortsgemeinde in irgendeiner rechtlichen Gestalt ist eine der Basisbedingungen dafür, christlichen Glauben auch in Zukunft lebendig leben zu können. Und wenn wir das zerdeppern, dann haben wir ein Riesenproblem. Und nochmal, Gerhard Wegner sagt, wir erleben in der praktischen Theologie, in manchen kirchenleitenden Entscheidungen, eine zunehmende Delegitimierung der Ortsgemeinde. Dann sagt man eben, die Leute wollen doch sowieso nur holy moments, feierliche Augenblicke, möglichst spontane,
lebenszyklisch,
möglichst spontane Trauungen und so weiter. Und dann sind sie doch zufrieden und mehr wollen sie doch auch gar nicht. Darauf sollten wir uns fokussieren. Und ich sage, dann verabschieden wir uns. Sondern wir brauchen in irgendeiner Weise, meinetwegen unter dem Dach von Regionalgemeinden, die örtlichen Gemeinschaften des Glaubens. Und das Zeitfenster, das wir im Augenblick noch haben, ist nicht einfach zu sagen, naja, ihr da im Dorf XY und ihr im Stadtteil AB, dann guckt mal zu, wie ihr klarkommt. Sondern jetzt zu sagen, in diesen Übergangszeiten haben wir noch ausreichend Kraft, euch zu begleiten, euch zu schulen, euch theologisch zu bilden, euch geistlich zu ermutigen. Und das wollen wir tun.
Und so schmerzhaft es ist, ich sage, wie wir das tun, hören wir in 2 Wochen. Ich traue mich jetzt einfach mal diesen harten Cut. Also ich merke auch, dass mich das Thema emotional auch so anfasst, weil es ja wirklich um was geht hier. Es geht und weil uns die Gemeinschaft des Glaubens so wichtig ist. Deswegen freue ich mich, wenn wir in 2 Wochen mal gucken, okay, wie kann das denn praktisch gehen? Befähigung von Menschen vor Ort, Gemeinde Gottes zu sein. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr eure ganz eigenen Erfahrungen, die ihr uns zuhört. Schreibt uns gerne, nehmt Kontakt auf. Tischgespräche, podcast.de ist die Homepage, da findet ihr alle Informationen. Und ansonsten geht's praktisch weiter in 2 Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.